Nachdem ich Sie gebührend begrüßt habe, ist Marscherleichterung erlaubt. Wie werde ich mit meinem Leben fertig? Eine junge Frau steht vor mir und klagt, meine Ehe klappt nicht. Ich sage, Sie haben doch einen netten Mann. Sie haben doch einen ordentlichen Job. Sie haben ein nettes, heranwachsendes Kind. Herz, was begehrst du eigentlich mehr? Und dann überlegt sie einen Augenblick und dann sagt sie, Herr Eisler, Sie haben recht. Aber wenn ich recht urteile, mein Mann ist mit seinem Job, mit dem Fernseher und der Flasche Bier abends völlig zufrieden. Und das macht mich fertig. Damit werde ich nicht fertig. Meine Ehe klappt nicht. Natürlich, in jungen Jahren hat man ganz andere Fragen. In jungen Jahren heißt es, wie werde ich mit der Schule fertig? Wie werde ich endlich mit der Schule fertig? Oder wie werde ich endlich mit meinen Eltern fertig? Oder wie werde ich mit meiner Ausbildung fertig? Vielleicht auch mit der vielen Freizeit, die mir jetzt zugestanden ist. Wie werde ich mit dem allem sinnvoll fertig? Und allmählich kommt heraus und wird vielen deutlich, das größte Problem eigentlich ist jetzt das Leben geworden. Unser Leben, konnte Ulrich Hutten noch strahlend sagen, es ist eine Lust zu leben. Und jeder könnte jetzt an diesem Abend davon berichten, wo ihm gleichsam dieser Spruch seine ganze Situation erhellte. Es ist eine Lust zu leben. Aber wie schnell schlägt es zu dem ganz anderen Satz um? Und wie viel sind es heute Abend, die sagen, es ist eine Last zu leben, Freunde. Es ist keine Lust. Es ist eine Last zu leben. Meine hochfliegenden Pläne nicht erfüllt. Meine Herzdame hat sich als eine ganz andere Frau entpuppt. Meine Kinderspuren nicht. Und meine Gesundheit lässt erst recht zu wünschen übrig. All das hat mich in letzter Zeit fertig gemacht. Ich bin fertig. Wie werde ich denn noch mit meinem Leben fertig? Man sieht sein Leben nicht mehr als Gabe, was es eigentlich sein sollte. Unser Leben ist eine ganz große Gabe von Gottes Händen uns persönlich übereignet und geschenkt. Man sieht sein Leben nicht mehr als Gabe, sondern als Riesenaufgabe, die es zu lösen gilt. Und da ist man auf einmal hineinversetzt, noch einmal in eine Schulbank, in ein Klassenzimmer, dort, wo ein Lehrer mit den Heften unterm Arm kommt oder seine Zettel austeilt und eine Arbeit machen lässt, rechnen mit Unbekannten, mit X und Y. Und dann sagt er noch, wer fertig ist, der gibt ab. Ich weiß nicht, Sie haben sicher schnell abgegeben. Bei Ihnen waren die Aufgaben sofort gelöst. Aber ich weiß sehr wohl noch, wie der und der und der auch abgegeben hat und wie man dann noch zu einem ganz kleinen Häuflein gehört hat, das den Bleistift zerkaut und den Radiergummi und der auf dieses Häuflein, das zu keiner Lösung gekommen ist. Ein Blatt mit vielen Unbekannten, das einem schließlich ungelöst aus der Hand genommen wurde. Unser Leben ist eine Rechnung, ist ein Blatt mit vielen Unbekannten. Und ich muss zu einer Lösung kommen und ich muss eines Tages dieses Blatt abgeben. Aber es kommt zu keiner Lösung. Und eines Tages wird mir dieses Blatt aus der Hand genommen. Jedem von uns. Eines Tages wird mir dieses Blatt aus der Hand genommen. Wie werde ich denn damit fertig? Mit meinem ungelösten Leben? Wie werde ich mit meinem Leben fertig? Es gibt, liebe Freunde, drei gängige Lösungen. Drei gängige Lösungen. Das eine, wissen wir, ist die Arbeit. Ich stürze mich einfach wieder in die Arbeit. 14 Tage, 3 Wochen waren schön, aber, so hat er gesagt, es gab auch zu viel Zeit zum Nachdenken, zum Grübeln. Seit ich wieder um 7 im Geschäft bin, seither plagen mich die Dinge nicht mehr so sehr. Man kann sich in die Arbeit und in das Weekend stürzen. Das ist die eine Möglichkeit. Das zweite ist der Alkohol oder die Drogen. Ein Fachmann sagte mir vor wenigen Tagen, hier auf der Königsstraße, bisher mehr an der Girokasse, jetzt mehr vor der Kaufhalle, werden im Tag in der Königsstraße in Stuttgart 400.000 Mark Drogen umgesetzt. Fast eine halbe Million. Und die Drogenpolizei ist geradezu hilflos. Menschen, die sich hineinstürzen in eine Welt, die einen nicht mehr fertig macht, sondern in der man fertig ist, eine erweiterte Bewusstseinshaltung, die erweiterte Lebenshaltung zu genießen, hinein in die Farben des großen universellen Kosmos. Liebe Freunde, das ist die zweite Lösung. Und die dritte Lösung neben Arbeit und Drogen ist die Religion. Wir leben in einer Zeit voller Religion. Ob es östliche oder westliche Religionen sind, östliche oder westliche Prägungen, sie heben einen alle in die Halleluja-Sphäre, wo es schön und leicht und flockig ist. Was uns angeboten wird, von links oder rechts, sind Aussteighilfen, liebe Freunde. Aussteigen. Hinaufsteigen mit Hilfe der Religion bis hin zu den Sternen. Bist du krank? Du kannst aussteigen und kannst gesund werden. Bist du depressiv? Du kannst aussteigen und high werden. Bist du depressiv? Du kannst aussteigen, du kannst aussteigen oder bist du ganz drunten, du kannst aussteigen und gut drauf sein. Du kannst es. Wir haben die richtigen Hilfen. Glaub du nur richtig, glaub du nur richtig. Dir wachsen Flügel. Liebe Freunde, das Christentum gibt keine Aussteighilfen. Das Christentum und der Glaube, und so wird es auch in diesen Kapiteln werden, der Glaube gibt nur Einsteighilfen. Und zwar Einsteighilfen in den Kreuzweg. Ich unterstreiche es doppelt. Es gibt nur Einsteighilfen in den Kreuzweg und keine Aussteighilfen in Halleluja-Sphären. Höhenwege, geschweige denn Höhenflüge, sind uns hier auf dieser Erde nicht versprochen. Im Gegenteil. Der Kreuzweg ist der Talweg, der sogar in den Tod führt. Aber er ist der Einzige, der weiterführt und von dem man nicht eines Tages abstürzen kann, wie von vielen Höheflügen. Wie werde ich mit meinem Leben fertig, wenn Arbeit, Alkohol und Religion nichts bringen? Fragen wir ein paar Monate lang Jakobus. Er hat diesen Brief geschrieben, müssten geradezu sagen, ein Brieflein, fast versteckt hinter den großen Briefen wie Römer und Korinther und Galater, kurz vor der Offenbarung im Neuen Testament zu finden. Und wenn wir solch einen Brief vor uns haben, fragen wir immer, auch an diesem Abend, wir fragen nach dem Absender, wir fragen nach der Adresse und wir fragen nach einer kurzen Inhaltsangabe. Alles ist nämlich in diesem ersten Vers versteckt. Und so möchte ich mit Ihnen gleichsam den Brief hinten anschauen. Von wem kommt er denn, der Absender? Dann drehen wir den Brief rum. An wen ist er denn adressiert? Und dann reißen wir auf und erst einen groben Überfliegen. Was sagt er uns denn? Was ist denn der Inhalt? Erstens, der Absender. Man hat sich lange gestritten und man streitet sich noch, wer denn dieser Brief geschrieben habe. Weil ich keine Vorlesung halten muss, sondern eine Bibelstunde halten darf, was für ein Segen und was für ein Glück. Deshalb darf ich die endlose Geschichte des Theologenstreites und Gezänkes vergessen und sie damit verschonen. Mit vielen Zeugen bin ich der Überzeugung, dass es sich bei diesem Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, um den Herrenbruder Jakobus handelt. Außer dem Ältesten, sozusagen Halbbruder Jesu, hatte nämlich dieser Jakobus noch drei jüngere Brüder namens Josef, Simon und Judas und mindestens noch zwei Schwestern, deren Namen wir leider nicht wissen. Zunächst glaubte Jakobus nicht an Jesus, an seinen Bruder. Er wollte sich mit seiner Familie nicht blamieren und deshalb eines Tages die Familienexpedition nachzulesen in Markus 3, die Familienexpedition, die ihren verloren gegangenen Bruder wieder heimholen wollte. Sie gingen hinauf, ihn zu holen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen, nicht die Frau von Sinnen, sondern er ist wirklich verrückt, er ist von Sinnen. Sie wollten sich die Schande und ihm das Kreuz ersparen. Wer will das nicht in der Familie? Die Schande will man sich ersparen mit Brüdern und Geschwistern und mit Vätern und Müttern. Und deshalb auch ihm das Kreuz ersparen, das wollten sie auch. Aber dann auf einmal wendete sich das Blatt. Und als dieser Bruder immer größer und größer und größer wurde, bekannter, Leute ihm zujubelten und er auch Heilungserfolge vorweisen konnte, da auf einmal wollten diese Geschwister miteinander Trittbrettfahrer seines Erfolges werden, als dies alles bekannt wurde. Sie forderten ihn sogar auf, nicht nur im Winkel Galiläas seine Kunststückchen zu zeigen, sondern in ganz Jerusalem. Wenn der Bruder berühmt ist, fällt immer auch ein bisschen Glanz auf die eigene Hütte. Kennen Sie das? Wenn der Bruder oder die Schwester oder der Vater berühmt ist, dann fällt immer auch ein bisschen Glanz auf die eigene Hütte und man stellt sich gerne in diesen Lichtstrahl und spricht, das ist mein Bruder, wissen Sie, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Sie wissen doch, kennen doch den Namen, das ist meine Schwester. Aha. Als ob das überhaupt was bedeutete. Genauso waren sie plötzlich auch dabei. Aber Johannes 7, 5, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Blutsmäßige Verwandtschaft, wir haben es öfters gesagt, garantiert keinen Glauben. Wie oft höre ich's? Ja, wenn ich auch in einer solchen Familie aufgewachsen wäre, dann sähe es bei mir anders aus. Wenn ich auch eine solche fromme Mutter gehabt hätte, dann könnte ich auch glauben. Wenn ich andere Geschwister hätte, als die, die über alle Stränge gehauen sind. Wenn ich andere Geschwister hätte, dann hätte ich auch einen anderen Glauben. Nein, die sind mit Jesus aufgewachsen und nicht fromm geworden. Näher kann mit ihm nicht zusammen sein. Sie sind mit Jesus aufgewachsen und nicht fromm geworden. Man kann Jesus in der Familie haben und nichts von ihm mitbekommen. Der Glaube kommt nicht über die Genen. Schütteres Haar, eine lange Nase, große Ohren, die kann man vererben. Glauben, den nicht. Aber an Ostern tritt die Wende ein. 1. Korinther 15, 7, da heißt es, dass dem Jakobus der Auferstandene erschienen ist. Also nicht, er kam zum Glauben, sondern Jesus erschien ihm und rief ihn zum Glauben. Das war die Wende seines Lebens. Eine andere Wende gibt es bis zum heutigen Tag nicht. Sie können alle Gottesdienste besuchen. Sie können jeden Dienstag in die Bibelstunde oder Gebetsstunde kommen. Sie können den Hauskreis gehen. Sie können die Bibel lesen. Sie können sich anstrengen. Sie können fromm werden. Und sie werden darüber klagen, dass sie keinen richtigen, festen und gewissen Glauben haben. Es gibt nur eines. Und darüber und dazu kann man nur bitten. Herr, tritt auch du mir gegenüber als der Auferstandene. Und dass dies nicht nur damals passierte, sondern auch heute, das ist Wahrheit und Wirklichkeit. Wem der Auferstandene begegnet, mittendrin in einer Bibelstunde, mittendrin in einer Predigt, wem der Auferstandene begegnet und sagt, Friede sei mit dir, der hat seinen Glauben. Ich bete für sie, dass ihnen dieser Auferstandene eines Tages erscheint, so wie diesem Jakobus. Und dann auf einmal hielt er sich, seine Mutter und seine Brüder zum Kreis der Apostel. Bald hatte er eine führende Stellung in der Gemeinde und beim Apostelkonzil, dem ersten Apostelkonzil, von dem wir wissen, hatte er ein wichtiges Wort zum Miteinander von Juden und Heiden. Und über sein Ende liegen zwei Berichte vor. Das muss man wissen, wenn man einen Jakobusbrief einmal liest. Der eine stammt von Josephus, dem römischen Geschichtsschreiber. Und der schreibt, ein junger Hohepriester, Ananur, hatte sich die Gerichtsbarkeit angemaßt, die nur den Römern zugestanden ist, und beseitigte den missliebigen Jakobus. 62 nach Christus ist er unter der Lynchjustiz des Volkes gestorben. Das ist der eine Bericht. Und der andere Bericht steht bei Hegesipp im 2. Jahrhundert. Hören Sie. Jakobus pflegte in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie waren hart wie die eines Kameles vor lauter Knien und Beten. Das Jakobus. Knien wie die eines Kameles. Vor Knien und Beten. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt, aber dann wurde er hingerichtet. Sie stiegen auf den Tempel und warfen ihn herab. Da nahm einer ein Walker, das Holz, womit er die Kleider presste, und schlug es auf den Kopf des Gerechten. So starb er den Zeugentod. Noch im Jahre 180 nach Christus stand eine Grab- und Erinnerungstafel für ihn beim Tempel, wo er beerdigt wurde. Jakobus lebte, was er lehrte. Deshalb lesen wir ihn. Er lebte, was er lehrte. Und er schreibt mit dreifachem Titel. Wir schreiben auch mit freifachem Titel. Heute Mittag hatte ich einen Brief zu schreiben an einen Herrn Professor, Dr. Pfarrer G. Ich hatte den Brief schon halb geschrieben und stellte fest, ich hatte nur Professor geschrieben und zwei Doktor weggelassen. Das geht natürlich nicht, das ist. So beleidigen kann man keinen Menschen. So habe ich noch einmal neu eingespannt. Professor, Doktor, Pfarrer, G. Sehen Sie, Jakobus hatte auch drei so Titel. Und sein Titel hatte nur den einen Namen, nämlich Knecht. Doulos. Das ist alles. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wenn man schon nur Knecht ist, dann schreibt man es wenigstens nicht an den Anfang eines Briefes. Wenn man schon keinen Doktor hat, dann sagt man lieber gar nichts. Aber er schreibt es Knecht. Warum? Er will damit ein Dreifaches ausdrücken. Nämlich erstens absoluter Gehorsam. Sklaven kennen kein anderes Gesetz als das Wort ihres Herrn, besitzen selbst keine Rechte, sind unumschränktes Eigentum ihres Herrn und sind zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Das Evangelium ist für ihn ein Herrenevangelium, ein Neugebot, das ihm gegeben und das neu befolgt werden soll. Es ist, als ob Jakobus sagen wollte, ach, bei euch, liebe Freunde, gibt eh so viel fromme Gedanken, so viel Entrückung, Prophetie, alles gar nicht schlecht, Aber ich frage euch, wie steht es mit eurem ganz persönlichen Leben? Wie werdet ihr denn damit fertig? Wie steht's denn mit eurem Lebensgehorsam? Wenn du Schaf Christi bist, dann musst du auch geschoren werden. Was nützt 1000 Kilometer Glaube und nicht 1 Meter Gehorsam dabei? Absoluter Gehorsam diesem Herrn gegenüber. Das ist das eine, was Knecht ausdrückt. Und das andere, es ist absolute Demut. Er macht keinerlei Gebrauch, dass er der Bruder Jesu ist. Nicht vom hohen Ross herunter, nicht von der Kanzel herunter wieder mit uns reden, sondern als ein Knecht, als ein Mitbruder, einer, der weiß, wo uns der Schuh drückt, einer, der durch große Leiden, ja, der in den Tod hineingegangen ist, der vom Tempel hinuntergestürzt wurde, einer, der viel, viel mehr mitgemacht hat als wir alle, der tritt jetzt gleichsam in den nächsten Wochen neben uns. Er legt seine Hand auf unsere Schulter und sagt, du, ich weiß, du willst glauben und du glaubst. Du weißt auch von Wunder und von großen Worten, aber du, wie steht's denn bei dir zwischen Aufstehen und wieder zum Bett gehen? Du, wie steht's denn bei dir in deiner Familie, in deinem Geschäft? Weißt du, in diesen 14 oder 15 Stunden, wo du das Rad deines Lebens weitertreibst, wie steht's denn da? Es ist schön, Sonntag und Sonntag sich erbauen zu lassen, und es ist notwendig. Es ist schön, Dienstag und Dienstag sich erbauen zu lassen, das ist schön. Aber liebe Freunde, morgen früh um 6:30, wenn es losgeht, und morgen Abend, wenn Sie wieder allein sind mit der ganzen Last Ihres Lebens, wie werden Sie dann mit diesem Leben fertig? Nicht die großen Scheine, kleine Münzen brauchen wir. Und die bietet dieser Jakobus an. Absolute Demut und absolute Treue. Er hat sich auf seinen Herrn eingeschworen und allen persönlichen Gewinn ausgeschaltet. Und deshalb redet er nicht von den großen Taten Jesu, die in Christus geschehen. Das alles hat er gesehen und gehört. Er hat es alles im Rücken und im Wesen. Und nun redet er über das, was passiert, wenn man aufsteht, bis man sich wieder niederlegt. Man hat gesagt, das sei überhaupt kein christlicher Brief, weil er nicht von der Auferstehung Jesu, vom Kreuz und von der Rechtfertigung rede. Aber das weiß er doch. Er hat die Aufgabe, mit uns über unseren Tag zu reden. Nicht nur Kopf, sondern Herz- und Handglauben ist gefragt. Und deshalb spricht er von Anfechtung und Zweifel, vom Mundwerk, von Zank und Streit. Der Jakobusbrief will aus den Frommen die Welt austreiben, hat einer gesagt. Der Jakobusbrief will aus den Frommen die Welt austreiben. Er will unser Leben durchwirkt sein lassen von diesem Herrn. Ist das nicht ein notwendiges Geschäft? Einer hat diesen Jakobus überhaupt nicht geschätzt. Und wenn Sie ihn auch nicht schätzen, befinden Sie sich in hervorragender Gesellschaft. Und zwar hat er geschrieben in der Vorrede zu seinem Evangelium 1522, ich spreche jetzt von Martin Luther, er sagte, das ist keines Apostels Brief, denn er treibt nicht die Rechtfertigung aus Gnaden, er lehrt die Werke und wisse nichts von Christus, sondern nur vom Gesetz. Er sei darum, so in seinem Testament geschrieben, er sei darum eine recht strohene Epistel, die keine evangelische Art habe. Luther, live. Ohne Zweifel ist ein großer Unterschied zwischen Paulus und Jakobus. Es ist dem Buchstaben nach sogar manchmal ein Widerspruch. Aber, liebe Freunde, Sie alle reden von einem, aber Sie reden nicht einerlei. Das Neue Testament ist weit und reich. Paulus redet von der gesetzesfreien Gnade. Johannes redet von der Herrlichkeit der zukünftigen Welt. Matthäus, Markus, Lukas reden von Jesu Lebenslauf von Geburt bis zu seinem Tod. Und Jakobus will uns als schlichter Knecht des Herrn sozusagen ein Lichtstrahl in unser Leben hineinwerfen, damit wir mit dem Leben fertig werden. Gott sei Dank gibt es einen Jakobusbrief. Es zeugt von der Größe des Neuen Testaments, dass es nicht Johannesleute und Matthäusleute, nicht Jakobiner und Pauliner gibt, sondern nur eine Gemeinde, die eins war im Herrn. Nur keine Zerrissenheit des Leibes, keines sieh da, siehe hier, siehe da. Das ist ja die Ursünde der Schwärmerei, an der wir heute wieder so todkrank sind. Was wäre aus der Gemeinde Gottes geworden, wenn das Neue Testament nicht zeigte, neben Paulus steht ein Jakobus und neben Johannes ein Lukas. Wenn Sie, Schwärmerei, das kommt ja von den Bienen. Die Bienen sollen im Stock bleiben. Dort schaffen sie den Honig. Solange sie im Stock sind, ist alles in Ordnung. Aber die Schwärmerei fängt dann an, wenn sie plötzlich alle wie von unsichtbarer Hand getrieben hinausstürmen. Siehe da, siehe dort. Sie sind nicht mehr zu finden, Teile dieses Bienenstockes. Das ist Schwärmerei, wenn man seinen Stock verlässt. Sagt dort und dort und dort. Sehen Sie, so wollen wir Luther in aller Ehrerbietung sagen, lieber Martin, hier hast du dich geirrt. Wir wissen, was im Jakobus drinsteckt. Um Glaube geht es gewiss bei dir und bei Paulus, aber es gibt auch Gehorsam des Glaubens und Nachfolge. Und darum lesen wir ihn. Das ist der Absender. Das andere ist kurz gesagt. Die Adresse an die 12 Stämme. Wenn Sie wissen, damals gab es nur noch 2 Stämme. 10 Stämme waren verloren. Er kann eigentlich nur an 2 schreiben und trotzdem schreibt er an 12. Er geht davon aus, dass die Gemeinde Jesu, auch wenn sie nicht sichtbar ist, eine Ganzheit und Einheit bildet. Er denkt nicht nur in den engen Grenzen Israels, er denkt weltweit. Liebe Freunde, es geht auch in diesen Wochen darum, unseren Glaubenshorizont zu weiten. Es gibt nicht nur einen Familienhorizont. Es gibt nicht nur einen Gemeindehorizont. Es gibt nicht nur einen Stiftskirchenhorizont. Es gibt nicht nur einen landeskirchlichen Horizont. Wir sollen hinausdenken zu allen Christen über diese Grenze, zu allen 12 Stämmen Israels, die Gott einmal wieder sammeln wird und zu denen wir auch gehören. Es ist ein großkarätiger Glaube, ein großartiger Glaube, wieder gefragt, gefordert und hoffentlich auch geschenkt. Kurz, drittens, der Inhalt. Der Inhalt geht jetzt nicht so los, wie Luther angedeutet hat, dass jetzt Jakobus sagt, aufgepasst, nehmt euch in Acht, jetzt wird's ernst. Nein, Jakobus schreibt, Gruß zuvor. Es heißt genau, Freude zuvor. Es geht in diesem Brief um Freude. Schade, dass es nicht in dieser Weise hier steht. Freude zuvor, kein hartes Joch, keine schöne Moral, keine nützliche Gebrauchsanweisung. Es geht um Freude. Wissen Sie, einer geht im unwegsamen Gelände wandern allein, sagen wir den Heilbronner Weg, wunderschön. Und dort oben irgendwo allein rutscht er aus, stürzt ein paar Meter ab und bleibt liegen mit gebrochenen Knochen. Keiner kann ihm helfen, er sich selbst erst recht nicht. Wie ein Geschenk des Himmels taucht ein anderer auf. Einer, der ihn sieht. Einer, der stehen bleibt. Und einer, der ihm sagt, ruhig bleiben. Keinen Schritt. Langsam atmen. Das Bein muss geschient werden. Die Wunden müssen verbunden werden. Viel trinken. Wird dieser Gefallene sagen, was für ein hartes Joch, was für eine blöde Moral, was für eine schlimme Gebrauchsanweisung? Das würde ich sagen, Freude zuvor, dass einer gekommen ist und mich entdeckt, Freude zuvor, dass ich fertiger mit meinem Elend fertig werden kann. Wir alle, wir sind im unwegsamen Leben, im unwegsamen Gelände dieses Lebens gestürzt. Wir alle. Wir alle haben unsere Brüche weg. Innere und äußere. Und viele liegen mit zerbrochenem Herzen am Boden. Total fertig. Und nun kommt einer auch in diesem Brief. Einer, der nicht vorbeigeht. Einer, der nicht sagt, alles Gute, sondern einer, der stehen bleibt. Einer, der sich ganz herunterbeugt als Knecht und uns sagt, das und jenes und dieses auch musst du beachten. Und wir spüren auf einmal, selbst in den harten Anweisungen des Jakobus, dass Freude, Freude, dass wir durch ihn wieder auf die Füße kommen können. Hilfen zum Leben. Dieser Klang geht durch den ganzen Brief. Ich bitte Sie, auch immer wieder, wenn die strengen Worte mitzuhören sind, dies hineinklingen zu lassen. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor, mehr Freude zuvor. Wir sind kein herrenloses Gut, abgefertigt zum Tode, sondern wir sind seine Kinder, die wieder fertig werden sollen, zu treiben das Evangelium seiner Freude. Amen. Und jetzt lassen Sie uns singen vom Lied 229, den zweiten Vers. 229, den zweiten Vers. Wir wollen stille werden und beten. Vater, Dank sei dir für deinen Bruder Jakobus und seinen Brief, den du uns erhalten hast. Wir sind solche, die am Weg liegen, und in denen schon viel zerbrochen ist. Wir brauchen deinen Rat, um mit dem Leben fertig zu werden. Und so bitten wir dich, dass dies zu uns spreche, dass diese Freude, die du gebracht hast, auch uns erreiche. Wir bitten dich besonders für die Beschwerden unter uns. Wir bringen dir unsere Kranken. Wir bringen dir zu Hause unsere Sterbenden. Herr, grüße du deine ganze Gemeinde in dieser Welt, dort wo sie unter Leiden und Anfechtung steht, im Krieg und in der Verzweiflung. Danke, Herr, dass du jetzt mit uns gehst
und dass du uns durch diese Nacht tragen willst, auch durch die letzte Nacht. Führe uns durch dies alles näher zu dir, bis wir dich einst schauen dürfen in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen nun eine gute Nacht. Der Herr segne Sie auf dem Nachhauseweg und Gott befohlen, auf Wiedersehen.